Deutschlandfunk. Der Tag.
Angela Merkel ist zu Besuch in China, mal wieder, schon zum 12. Mal seit ihrem Amtsantritt 2005. Während es zeitgleich in Hongkong schon wieder zu Protesten und Unruhen kommt.
Ich erwarte, dass Frau Merkel für Hongkong spricht, weil als sie damals auch in der DDR gelebt hat, na, kann sie sich sehr gut vorstellen, was ist ein Leben in der Stadt mit Polizeigewalt und keine Freiheit.
Das hat der Hongkong-Aktivist Wong Yik Mo heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt. Doch wie groß ist der Einfluss von Angela Merkel in China? Sollte sie eine härtere Linie gegenüber Xi Jinping fahren? Darüber reden wir gleich. Und wir reden über den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal, der vielen mittlerweile als gescheitert gilt, weil die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln inzwischen wieder hoffnungslos überfüllt sind. Was sagt der Erfinder des Abkommens? Ist es noch zu retten? Das sind meine Themen in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 6. September 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Steffen Wurzel, unser China-Korrespondent, ist jetzt in der Leitung. Hallo Steffen.
Hallo Philipp.
Angela Merkel ist auf China-Besuch. Auf der einen Seite pflegt man gute Wirtschaftsbeziehungen. China ist einer der wichtigsten Handelspartner, wie wir wissen, der Bundesrepublik und der Europäischen Union. Auf der anderen Seite ist China natürlich auch der große Herausforderer des Westens. Die Liste der Konfliktthemen ist mal wieder riesig. Der Handelsstreit mit den USA und natürlich die Handelsbeschränkung für deutsche Unternehmen. Aber jetzt vor allem wieder ganz aktuell die Menschenrechte, allen voran natürlich Hongkong. Mein Eindruck hier, Steffen, in Deutschland. Angesichts der Lage in Hongkong herrscht hier das ganz große Pfeifen im Walde. Kritik in China wird mehr oder weniger pflichtschuldig, homöopathisch geäußert. Und das war es dann auch ganz schnell. Ist das vor Ort auch so? Wird das so wahrgenommen?
Also zum einen ist es ja so, dass in China mit wenigen Ausnahmen über kritische Themen sowieso nicht gesprochen wird. Das heißt, wenn ich hier mit Menschen zusammen auf Menschen treffe, die jetzt nicht gerade auch Journalisten zum Beispiel sind, mit Chinesinnen und Chinesen sprechen würde über Merkel, dann sagen die mir auf keinen Fall, ja, hoffentlich spricht sie die Menschenrechtslage in unserem Land an. Und sie würde auch nicht sagen, hoffentlich mischt die sich mal ordentlich in der Hongkong-Frage ein, damit da mal wieder ein bisschen Schwung in die Lösungen reinkommt. Wenn man aber eben nach Hongkong geht, da ist zumindest Sonderverwaltungsregion, sehr lebhafte und politische Zivilgesellschaft, Meinungs-, Pressefreiheit und so weiter. Dort hört man auf jeden Fall dieser Tage, hoppla, Merkel ist in Peking, na, hoffentlich spricht sie dieses Thema Hongkong an.
Mhm. Und, tut sie's?
Sie hat es angesprochen, das stand zwar überhaupt nicht auf der Tagesordnung, aber es war ja klar, dass sie das im Grunde ansprechen muss, denn sie war, wenn ich das richtig sehe, die erste westliche oder die erste Regierungschefin eines großen westlichen Landes, die seit Beginn dieser Massenproteste in Hongkong Anfang Juni in Peking aufgeschlagen ist. Und sie hat zumindest was sehr Bemerkenswertes geschafft, indirekt. Li Keqiang, der chinesische Premierminister nämlich, der sich bislang nie zu dieser Frage öffentlich geäußert hat, zur Hongkong-Frage, wurde bei so einem kleinen Pressetreffen, Pressestatement, wo auch einige deutsche Journalisten waren, da wurde er darauf angesprochen. Habt ihr denn über Hongkong gesprochen, wurden Merkel und Li gefragt. Und da musste er dann ja quasi um die Ecke kommen mit irgendwas. Und dann hat er auch gesagt, ja, wir haben darüber gesprochen und er hofft, dass das Chaos bald gelöst wird in Hongkong. China habe, das hat er betont, sowohl die Fähigkeiten als auch die Weisheit, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und Merkel hat auch nochmal gesagt, dass sie das angesprochen hat und dass man sich einig sei, dass das friedlich gelöst werden müsse.
Findet das dann direkt Widerhall in den chinesischen Medien oder wird das dann auch so ganz klassisch wieder totgeschwiegen?
Also die Hongkonger Medien, nochmal, da herrscht ja im Gegensatz zu Festland China Meinungsfreiheit, haben das ganz groß gemacht und haben auch gesagt, da schaut her, Merkel ist diejenige, die es geschafft hat, dass jemand aus der allerersten Reihe in China eine Ansage machen muss zu Hongkong. Da wird sozusagen das schon gewertschätzt. In Festlandchina habe ich heute bisher dazu nichts gelesen. Ich glaube auch nicht, dass da das Thema Hongkong groß erwähnt werden wird. Wahrscheinlich gar nicht.
Hat,
in Bezug auf Merkel jetzt.
Verstehe. Hat Merkel dann Einfluss damit? Nimmt sie, kann sie Einfluss nehmen überhaupt auf die chinesische Politik?
Ja, das ist die schwierige Frage. Ich stecke da nicht drin. Ich bin da nicht dabei. Es ist ja immer so, Chinas Staats- und Parteiführung ist ultra intransparent und lässt sich überhaupt nicht in die Karten schauen. Ich glaube aber grundsätzlich ist es so, dass Angela Merkel, die ja nicht nur schon seit vielen Jahren im Amt ist, sondern konsequent in den letzten Jahren mindestens einmal im Jahr immer in China eigentlich war, also jedenfalls fast, muss man sagen, der 12. Mal, Besuch ist es inzwischen in ihrer Amtszeit. Das ist bemerkenswert. Das ist in diesem schnelllebigen Land China, wo die Leute ständig ihren Job wechseln, ständig ihre Lebenseinstellungen ändern, ständig durch die Gegend jetten, alles super schnell sich entwickelt. So was Kontinuierliches zu haben, das weiß auch die chinesische Staats- und Parteiführung sehr zu schätzen. Man weiß natürlich außerdem, dass Deutschland de facto das wichtigste Land in Europa ist und deswegen weiß man zu schätzen, was man an Deutschland, an diesem Stabilitätsanker in Europa letztlich hat. So, das heißt, wenn jemand auch nur ansatzweise ein bisschen Eindruck machen kann in China und so ein bisschen was bewegen könnte, dann würde ich sagen, ist es Angela Merkel. Dennoch in diesem Fall Hongkong muss man betonen, das ist aus chinesischer Sicht glasklar, aber zu 100% eine innere Angelegenheit, weil einfach gesagt wird, und das ist ja auch so, Hongkong ist ein integraler Bestandteil der Volksrepublik China seit 1997. Und dieses Gerede von wegen, da gibt es ja internationale Verträge, die dieses Prinzip ein Land, zwei Systeme festlegen. Aus chinesischer Sicht ist es nur ein Gerede, da wird gesagt, nee, das ist ja längst passé, das ist jetzt ein Teil Chinas, deswegen geht das die Außenstehenden nicht an.
Ja, aber es gibt ja diese internationalen Verträge.
Aber das die gibt es, genau, aber das ist immer eine Sache der Auffassung. Ne? Wenn alle in China, und in China gibt es ja nur eine Meinung, wenn alle dieser Staatsmeinung sind, nee, das ist erledigt mit der Übergabe 1997 von Hongkong an China, dann besteht zwar innerhalb von Hongkong, in diesem Grundgesetz, das Hongkong hat, steht es zwar drin, ein Land, zwei Systeme und die Autonomierechte und so weiter, aber China sagt, ja, aber letztlich ist es unser Ding, weil es ist ein Land. In China wird also immer ein Land betont und nicht so sehr das zwei Systeme.
Könnte Merkel dennoch nicht mehr machen? Hat sie überhaupt Machtmittel, theoretisch, gegenüber Xi Jinping? Also ich meine, man könnte ja ganz blöd gesagt, auch mit Sanktionen oder sowas drohen? Oder ist das eine etwas naive Weltsicht eines Gutmenschen aus dem Westen?
Na, was heißt naiv? Es kommt drauf an, wen du fragst. Hm. Wenn du zum Beispiel Menschenrechtspolitikerinnen und Politiker der Opposition im Deutschen Bundestag fragst, dann sagen die natürlich, ja klar, sollte die auf den Putz hauen und im Zweifelsfall sollten wir uns überlegen, da vielleicht Sanktionen drüber nachzudenken zumindest. Wenn du die deutsche Wirtschaft fragst, die schlagen dann natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Was aber, glaube ich, Konsens ist inzwischen, und da hat sich übrigens auch viel getan in den letzten Jahren, es fällt immer wieder auffällig häufig dieses Wort Rückgrat zeigen. Man muss also auch mit den Chinesen hart verhandeln und das sagen, glaube ich, inzwischen alle. Und ich glaube schon, dass das grundsätzlich die deutsche Seite auch macht, dass sie da den Verlauf der Welt und auch den Drang China nach mehr Einfluss weltweit aufhalten kann, das glaube ich nicht.
Mhm. Also mehr Rückgrat wagen, da denke ich im Umgang mit China natürlich sofort an den Mann in den USA, in Washington. Mehr Donald Trump wagen im Umgang mit China auch, heißt es? Das wäre ja sozusagen das Gegenteil von Merkel, die jetzt ja vor allen Dingen redet und gute Beziehungen pflegt und dann vielleicht auch mal was adressiert. Oder man macht es eben so wie Trump, der dann eben seinerseits die Folterwerkzeuge zeigt. Also jetzt nicht in menschenrechtlicher Hinsicht, das ist ihm wahrscheinlich eher egal, so würde ich ihn jetzt mal einschätzen, aber zumindest was die Wirtschaftskonflikte angeht.
Ja, also wenn du mich jetzt um meine persönliche Meinung fragst, ich glaube nicht, dass das wirklich viel hilft, auf den Putz zu hauen und irgendwelche Zölle zu verhängen oder Sanktionen zu verhängen. Ich habe da aber auch keine Lösung. Es gibt natürlich in den USA ganz viele, übrigens nicht nur Trump-Unterstützer, sondern auch aus Seiten der demokratischen Partei in den USA, ganz viele Leute, die sagen, Mensch, klasse, jetzt sind sozusagen die Samthandschuhe ausgezogen, jetzt sind mal hier klare Verhältnisse. So, ja. China gegen den Rest der Welt, das wird ja oft so dargestellt. Ob man damit so weit kommt, ich bezweifle es. Aber festzustellen ist einfach mal ganz viel von dem, was Donald Trump an den chinesischen Handelspraktiken zum Beispiel kritisiert. Also Staatsunternehmen werden bevorzugt, ihr betreibt Technologieklau, ihr geht unfair um mit westlichen Unternehmen in China, all das. Diese Kritik kommt aus der Europäischen Union zum Teil deckungsgleich, genauso. Ja. Nur der Unterschied eben ist, dass die Europäer Diplomaten geblieben sind in den letzten Jahren, trotz Trump, trotz sich einer immer schneller verändernden Welt. Und die versuchen das eben mit diplomatischen Mitteln zu lösen, dieses Problem.
Tja, nur die Frage ist, welche Strategie ist dann erfolgsversprechender? Also was man ja konstatieren muss, dass die Diplomaten lange geredet haben und China hat sich nicht bewegt. Gibt es jetzt möglicherweise doch langfristig die Chance, dass China sich bewegt, einfach wenn man hin und wieder auch ein bisschen härter vorgeht?
Ja, sagen wir mal so, als dieser Handelskrieg, muss man ja schon wirklich sagen, vergangenes Jahr losgetreten wurde von Donald Trump, Anfang vergangenen Jahres war das, haben schon sehr viele gedacht, auch Analysten, jetzt müssen die sich bewegen. Ich sehe das im Moment nicht so. Es wurde ja schon als Riesenerfolg Anfang dieser Woche gefeiert, als die Amerikaner und die Chinesen gesagt haben, wir setzen uns im Oktober wieder zusammen, um mal drüber zu sprechen, wie wir jetzt dann weiter verhandeln. Also ne, die Vorstufe von der Vorstufe. Da gingen die Börsenkurse schon nach oben. Das heißt, die internationalen Märkte reagieren schon mega gut gelaunt, wenn nur ansatzweise das Gefühl entsteht, die setzen sich wieder zusammen. Von einer Lösung sind da beide Seiten noch extrem weit entfernt. Ich würde sogar sagen, die Stimmung ist inzwischen so, dass es eher noch unwahrscheinlicher geworden ist, dass es eine fundamentale Lösung dieses Handelskonfliktes möglichst bald gibt, zumal ja auch in den USA der Wahlkampf beginnt, ja. Früher oder später.
Man könnte sich das ja auch fast ein bisschen vorstellen, wenn man es positiv drehen will und wenn man davon ausgeht, dass der Westen in einem Strang zieht, dass es so ein bisschen diese Aufteilung Good Cop, Bad Cop gibt, sozusagen. Merkel ist gegenüber China der Good Cop und Trump der Bad Cop. Kann Merkel tatsächlich oder übernimmt sie diese Rolle? Ist sie da auch in gewisser Weise in einer Vermittlerposition? Weil die Interessen, du hast es gerade angesprochen, die sind ja durchaus deckungsgleich mit denen der USA.
Das ist interessant. Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, sowohl die Chinesen wünschten sich das oder sagen wir mal so, das käme der chinesischen Seite, glaube ich, sehr zugute und vielleicht würde das Merkel auch gerne machen. Aber dazu braucht es ja was ganz Entscheidendes, nämlich dass die Beziehungen zwischen Merkel und Trump dann auch wiederum gut sind.
Dass man sich abspricht. Das bezweifle
ich jedenfalls. Was ich hier so mitbekomme, ist es nicht so, dass Merkel und Trump im Hintergrund ein Team sind und sich ausbaldowern, wenn sie sich bei G7 in Biarritz treffen. Pass mal auf, du fliegst doch demnächst nach Peking, mach da doch mal den Good Cop und ich mache im Hintergrund von Washington den Bad Cop weiter. Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht.
Mhm. Aber das heißt, was kann Merkel auf dem Gebiet der Wirtschaftsbeziehung konkret erreichen? Für gute Stimmung sorgen im Prinzip und das war's?
Naja, man hat das heute ja gesehen. Es wurden 10 oder 11, glaube ich, Vereinbarungen unterschrieben. Konkrete Vereinbarungen und auch weniger konkrete Vereinbarungen übrigens. Da ging es um deutsche, europäische Firmen. Mhm. Airbus zum Beispiel, europäische Firma, dann aber auch so Firmen wie Siemens, Allianz, die haben dort Vorverträge unterschrieben. Oder auch Street Scooter, das ist diese Firma, die zur Deutschen Post gehört, die diese Liefer-Elektroautos sehr erfolgreich seit einigen Jahren vermarktet in Deutschland. Die wollen jetzt auch in China produzieren. Das ist ein Erfolg, wo man nicht sagen kann, welche Türöffnerrolle hat da Merkel gespielt, aber man muss einfach festhalten, so, das wurde heute unterschrieben. Das ist gut für die deutsche Wirtschaft. Ich glaube, was Merkel jetzt gerade macht, ist zu gucken, dass es zumindest nicht schlechter wird in den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, denn eins ist ja auch klar, der Markt ist nach wie vor riesig. Also jetzt, wenn man es nur wirtschaftlich und statistisch sieht, die deutschen Firmen haben überhaupt keine Lust drauf, hier irgendwie schlecht behandelt, rausgeschmissen oder sowas zu werden. Aber klar ist auch, die Stimmung, das Vertrauen, damit sieht es nicht so gut aus. Also ich glaube, dass generell viele deutsche Manager inzwischen auch ganz offen oder auch weniger offen sagen, ja, das war auch schon mal deutlich leichter hier in China. Mhm.
Heißt das im Umkehrschluss, also das waren jetzt aber alles so ganz klassische Wirtschaftsverträge, das heißt, es ging um Aufträge, es ging jetzt nicht um verbesserte Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft, da bleiben die Chinesen weiter hart.
Ja, das ist so ein Ding. Es wird zum Beispiel seit Jahren schon an einem europäisch-chinesischen Investitionsabkommen verhandelt, wo es grundsätzlich um Fairness geht. Wie geht man miteinander um? Da wurde heute dann betont, ja, wir hoffen, dass wir das bald zu einem Ende bringen können. Das klingt sehr optimistisch. Man könnte aber auch natürlich sagen, ja, wieso tut sich denn da seit so vielen Jahren bei so wichtigen Wirtschaftsräumen, wieso geht das denn nicht voran? So, also, ne, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich habe oft das Gefühl, dass es oft so getan wird, zumindest von deutscher Wirtschaftsseite, als sei das halb voll und die haben ja die Öffnung versprochen und so weiter, die wirtschaftliche Öffnung. Aber die Realität sieht oft eher nach einem halb leeren Glas aus.
Steffen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Der sogenannte Flüchtlingsdeal aus dem März 2016, beziehungsweise März 2016 ist in Kraft getreten mit der Türkei, gilt als maßgeblich verantwortlich dafür, dass die EU die sogenannte Flüchtlingskrise in den Griff bekommen hat. Doch mittlerweile sind sich die meisten Menschen einig, dieser Deal, der ist gescheitert. Er funktioniert nicht. Und deswegen habe ich jetzt den geistigen Vater dieses Flüchtlingsdeals am Telefon. Gerald Knaus, er ist Migrationsforscher und Gründer des Thinktanks European Stability Initiative. Und er ist deswegen ein vielgefragter Mann, weil er eben als Vordenker dieses Deals gilt. Guten Tag, Herr Knaus.
Ja, guten Tag.
Geistiger Vater des EU-Türkei-Deals, habe ich Sie gerade genannt. Können Sie es eigentlich noch hören?
Also es wäre natürlich viel wichtiger, dass das umgesetzt wurde, was wir im September 2015 vorgeschlagen und was die EU und die Türkei 2016 angenommen haben. Ja. Derzeit ist es ist das Abkommen so, wie es jetzt umgesetzt wird, weder für die EU noch für irgendwen, also auch für uns als europäische Bürger, Anlass zur Freude.
Ja, Herr Knaus. Weil es so viele Missverständnisse rund um den EU-Türkei-Deal gibt, können Sie einmal ganz kurz erklären, in wenigen Worten, worum geht es im Kern genau?
Also im Kern geht es um drei Dinge. Man will verhindern, dass Menschen in der Ägäis ertrinken, und dafür ist es notwendig, dass sich weniger Menschen in Boote setzen. In den 12 Monaten vor dem Abkommen im März sind 1.100 Menschen ertrunken, mindestens ein Drittel davon Kinder. An manche dieser Bilder erinnern wir uns.
Das eine Foto, das war ja geradezu ikonisch. Einer auch der Auslöser sozusagen, dass dieses Thema
genau,
so präsent war.
Aylan Kurdi. Ja. Und an dem Tag ertrank ja auch seine Mutter und sein Bruder. Und in dem Monat ertranken 190 Menschen. Aber insgesamt eben 1.100 in 6 Monaten. Damit das stoppt und damit auch nicht wie in den 12 Monaten vor dem Abkommen 1 Million Menschen auf die Inseln aus der Türkei kamen, erklärt sich die Türkei bereit, ein klares Signal zu senden ab einem Stichtag. Und zwar war das der 18. März, der 20. März. Am 18. hat man sich geeinigt. Ab dem 20. März 2016, jeden, der mit einem Boot von der Türkei die griechischen Inseln erreicht und von dem die griechischen Behörden im Einklang mit immer noch gültigem EU-Recht und internationalem Recht bestimmen, dass diese Person zurückgeschickt werden kann und in der Türkei sicher ist, diese Personen sofort zurückzunehmen. Das war gedacht als Signal, dass sich Menschen nicht mehr in die Boote setzen, aber klar war, und dieses Abkommen hat ja, oder diese Erklärung hat ja die Türkei der EU vorgeschlagen, dass das Gegenstück großzügige europäische Unterstützung für die Türkei sein musste, denn die Türkei war damals und ist heute immer noch das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt.
Milliarden Euro, und bisher haben sie 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Nur mal für
genau,
die Rechnung.
Genau. Okay. 6 Milliarden Euro und Umsiedlungen, also abgemacht Punkt 5 des Abkommens, wenn die Zahl der Menschen, die irregulär kommen, stark fällt, und das ist ja sofort geschehen. In den 12 Monaten nach dem Abkommen kamen nicht 1 Million, sondern nur noch 26.000 Menschen in einem Jahr. Dann hat die EU zugesagt, dem damaligen Premierminister Davutoğlu, wird eine größere Zahl von Syrern mit dem Flugzeug regulär ohne Gefahr aus der Türkei umgesiedelt, damit die Türkei nicht allein gelassen wird mit der größten humanitären Fluchtkatastrophe der Welt, nämlich dem Problem der Syrer.
Es hieß ja, für jeden Syrer, der sozusagen zurückgeschickt wird von den Ägäischen Inseln, den Ostägäischen Inseln, soll einer auf legalem Wege per Flugzeug sozusagen in Europa ankommen.
Nein, das war nur gedacht für die ersten paar Wochen. Es war eigentlich von Anfang an klar, und das ist eben der Punkt 5 des Abkommens, wenn die Zahl der Kommenden fällt, dass die EU aus der Türkei viel mehr Leute holt, als auf die Inseln kommen, denn das Ziel sollte ja sein, dass am Ende niemand mehr irregulär auf die Inseln kommt, aber die Türkei trotzdem Unterstützung bekommt.
Ja, und jetzt stellen wir fest, es kommen ja immer noch Menschen, und es kommen viele Menschen. Gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen sind sehr viele Menschen gekommen. Es leben in den Lagern auf Lesbos, Chios, Samos, Leros, Kos, das sind, glaube ich, die Inseln, um die es geht, 24.000 Menschen, aber die Lager sind nur für 6.400 Menschen ausgelegt. Warum funktioniert das Abkommen nicht?
Ja, das Problem war, das Abkommen hat die Zahl der Kommenden so dramatisch schnell gesenkt, dass sowohl in Athen als auch in Brüssel und auch ein bisschen in Berlin sehr, sehr schnell das Gefühl da war, Problem ist gelöst. Es kamen kaum noch Leute. Davor kamen an einem Tag 2000, Anfang 2016, und auf einmal kamen nur noch 50. Und in dieser Situation hat man zwei Dinge nicht gründlich genug gemacht. Man hat keinen Mechanismus geschaffen, um tatsächlich innerhalb einer überschaubaren Zeit entscheiden zu können, wen kann man in die Türkei zurückschicken. Denn das braucht im Einklang mit griechischem und europäischem und internationalem Recht ein Verfahren.
Stichwort Asylverfahren letztendlich.
Ein Asylverfahren und eine Berufung. Und insgesamt sind die so langsam und dauern so lange, dass als Ergebnis in diesem Jahr pro Monat um die 10 Leute im Monat zurückgeschickt wurden. Aber im letzten Monat kamen 8.000. Also es ist vollkommen klar, wenn heute ein Afghane etwa in der Türkei sich in ein Boot setzt und nach Griechenland fährt, die Chance zurückgeschickt zu werden, liegt derzeit bei null. Man hat auch nicht geschafft, das war der zweite große Fehler, den man auch korrigieren muss, einen Mechanismus zu schaffen, womit griechische Richter und Asylentscheider mit gutem Gewissen sagen können, wenn ich eine syrische Familie, wenn ich Syrer oder Afghanen oder Pakistani zurückschicke in die Türkei, dann weiß ich, dass das, was die Türken uns versprechen, dass die nämlich so behandelt werden wie in einem Europaratsmitglied aufgrund der Flüchtlingskonvention verlangt, dass das auch eingehalten wird, also einen Kontrollmechanismus. Mhm. Die Türken sagen das zwar, sie sagen auch, dass die allermeisten Syrer in der Türkei es ihnen besser geht als in vielen EU-Staaten. Die EU unterstützt die Syrer in der Türkei auch finanziell, aber man muss es im Einzelfall überprüfen. Den Mechanismus gab es nie. Und das Dritte war, dass man sich nicht genug Gedanken gemacht hat, dass ja die Türkei weiterhin das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt bleibt, dass ja immer noch auch im letzten Jahr 200.000 laut UNHCR dazukamen. Kein Land der Welt hatte im letzten Jahr so viele zusätzliche Flüchtlinge wie die Türkei. Und dass man natürlich längerfristig sowohl bei Umsiedlungen aus der Türkei als auch bei der Unterstützung für die Flüchtlinge im Land extrem engagiert bleiben muss. Dass die Türken nicht das Gefühl bekommen, wenn jetzt eine neue Flüchtlingswelle aus Idlib, aus dem Norden Syriens in die Türkei kommt, waschen sich die Europäer die Hände und sagen, das ist euer Problem. Denn in der Türkei ist die Präsenz von über 3,5 Millionen Menschen immer mehr zum politischen Thema geworden.
Tja, sieht man ja jetzt auch, die Wirtschaft läuft nicht mehr so gut. Und jetzt gerade droht ja Erdogan auch damit, die Tür nach Europa wieder komplett zu öffnen, sollte die EU nicht mehr finanzielle Hilfen bereitstellen. Hat er also durchaus einen Punkt da sogar, sagen Sie.
Das Entscheidende, um das einzuordnen, ist, dass wir uns immer daran erinnern, das Abkommen wurde von der türkischen Regierung vorgeschlagen und eben von der Türkei eigentlich jetzt 3,5 Jahre auch umgesetzt. Gleichzeitig ist es politisch klar, wenn die Opposition, die ja jetzt die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen hat vor ein paar Wochen, die Regierung angreift, weil zu viele Syrer im Land sind, dass dann ein Politiker wie Erdogan versucht, den Druck weiterzugeben Richtung EU und tatsächlich, wenn 2.000 oder 3.000 Menschen mehr im Monat die Türkei verlassen, in der Türkei merkt das niemand, das sind so winzige Zahlen, aber für die griechischen Inseln, wo niemand vorbereitet ist und wo es schon bis jetzt nicht geklappt hat, bringt das eine schon vorher schlimme Situation sofort in den Zustand einer humanitären Katastrophe.
So, wir wollen das Ganze jetzt ja konstruktiv angehen. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was alles schlecht gelaufen ist. Was ist Ihr Vorschlag? Was muss man machen, um den Deal wieder zum Funktionieren zu bringen? Ist dieser Deal noch zu retten?
Also zunächst muss man sagen, dass in den 3,5 Jahren, damals war es so, im März 2016, aber es ist auch heute noch so, alle berechtigte Kritik an diesem Abkommen nie zu Vorschlägen geführt hat, was man stattdessen besser machen kann. Mhm. Also die Vorstellung damals war etwa, man baut eine Mauer im Norden Griechenlands, dann kommen zwar mehr Leute nach Griechenland, aber dann hält man sie in Griechenland fest. Das war natürlich sowohl humanitär als auch europapolitisch ein Wahnsinn.
Trump sozusagen.
Ja, wir laden das Problem, wir lösen das Problem auf Kosten eines EU-Mitgliedslandes und hoffen, dass dann dort die Zustände so schlecht werden, dass dann keiner mehr kommen will. In der EU, also das war der Zynismus, der auch hinter dieser Idee der Schließung der Balkanroute stand. Also wir bauen einen Zaun nördlich und hindern Leute, ein EU-Land zu verlassen. Das ist natürlich keine Alternative. Also die einzige Alternative bleibt bis heute, den Grundgedanken dieses Abkommens auch ernst zu nehmen. Also wir, die Europäische Union, muss bereit sein, einem direkten Nachbar, der betroffen ist von der größten Flüchtlingskatastrophe in der Welt heute, nämlich die syrischen Flüchtlinge, man muss natürlich da sagen, wir sind bereit, weiter uns zu engagieren. Wir sind auch bereit, Schutzbedürftige aufzunehmen. Mhm. Aber für Afghanen etwa ist es derzeit so, nicht nur, dass niemand zurückgeschickt wird in die Türkei, obwohl sehr viele in Griechenland am Ende keinen Schutz zugesprochen bekommen, nach einem langen Verfahren. Aber es gibt auch für die, die in der Türkei sind, zu wenig Unterstützung. In den letzten Jahrzehnten war es so, dass UNHCR, die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, etwa auch für Afghanen in der Türkei Asylverfahren durchgeführt hat. Und Leute, die schutzbedürftig waren, konnten dann auch aus der Türkei in andere Länder der Welt umgesiedelt werden. Das waren jedes Jahr doch beträchtliche Zahlen. Aber in den letzten Jahren ist dieses weltweite System der Neu-Härtefall-Ansiedlungen oder Resettlement zusammengebrochen, okay, weil die Amerikaner sich total zurückgezogen haben. Das heißt, heute hat ein Afghane, der in der Türkei einen Asylantrag stellt, bekommt vielleicht ein Datum für ein Gespräch in 4 Jahren, wo dann über Umsiedlung gesprochen wird. Und das ist natürlich für die, die wirklich Schutz brauchen, keine Perspektive. Also was wir bräuchten wäre, Afghanen, die in Griechenland ankommen, die keinen Schutz brauchen, nach einem schnellen, fairen Verfahren zurückschicken, dass die sich nicht mehr auf den Weg machen, weder in die Türkei noch nach Griechenland, aber anderen, die am Ende Schutz bekommen, auch die Möglichkeit geben, entweder in der Türkei unterstützt zu werden und auch umgesiedelt zu werden in einem Verfahren, dass sie anderswo Schutz bekommen.
Herr Knaus, die Frage ist, wie schnelle Verfahren, faire Verfahren klingt gut, scheitern mehr oder weniger alle irgendwie immer dran. Wie kriegen wir schnelle, faire Verfahren hin? Wie schaffen wir diese Quadratur des Kreises? Wenn wir jetzt hören, wie lange ein Verfahren in der Türkei braucht, wie lange ein Verfahren in Griechenland braucht, das ist ja, klingt ja nach einer Mammutaufgabe.
Da brauchen wir Realismus und die Erfahrungen der letzten Jahre in verschiedenen europäischen Ländern, die wir realistisch studieren müssen. Wenn, wie im ersten Halbjahr 2017, am Tag 50 Leute die griechischen Inseln erreichen, dann sind das im Monat 1.500, im halben Jahr 9.000 Menschen. Wir müssen damit rechnen, alle stellen einen Asylantrag. 9.000 Menschen stellten 2017 auf die griechischen Inseln Asylanträge. Dass die Europäische Union, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Dänemark, die Schweiz als Schengen-Mitglied gemeinsam nicht in der Lage sein sollen, bei 9.000 Anträgen innerhalb von Wochen zu entscheiden, ob die Syrer unter diesen Anträgen in der Türkei sicher sind oder individuelle Gefahr besteht und ob Afghanen Schutz in der EU brauchen oder nicht. Dass wir das nicht schaffen, 9.000 Fälle in einem halben Jahr, wenn wir das gemeinsam organisieren, ist nicht entschuldbar.
Also wir bräuchten also alle müssen nach Griechenland ihre sozusagen ihre Asylbehörde hinschicken.
Wir bräuchten jetzt eigentlich in der nächsten Woche ein Treffen. Der griechische Migrationsminister lädt ein den Chef des BAMF, den Chef von OPRA in Frankreich, der Asylbehörde, den Chef von IND in den Niederlanden, die Asylbehörde aus Dänemark, aus der Schweiz, lädt die ein und sagt, wie schaffen wir es mit unserer Erfahrung und welche Ressourcen bräuchten wir, dass wenn 150 Leute am Tag kommen, wir diese Leute human aufnehmen. Das schafft ein Land wie Griechenland mit dem Geld, das es gibt, wenn es das will. Wo wir aber den Inseln in der Ägäis auch garantieren, wer nach 8 Wochen keine Entscheidung hat, wird aufs Festland gebracht. Und in diesen 8 Wochen, wie viele Übersetzer aus Farsi, Arabisch, alle Sprachen, die wir brauchen, wie viele Asylmitarbeiter und wie viele Berufungskommissionen brauchen wir, dann wird man feststellen, dass es mehr Ressourcen sind, als Griechenland alleine auf die Beine stellen kann. Aber als gesamteuropäisches Projekt, also als Schwerpunktprojekt für europäische Regierungen, wäre das umsetzbar. Und jetzt ist das Problem, werden die europäischen Regierungen in einer Situation, wo die Zahlen insgesamt für Europa immer noch niedrig sind, die politische Weisheit haben, rechtzeitig etwas in Gang zu setzen, oder werden sie zusehen, wie das einzige Abkommen, das in den letzten Jahren geschlossen wurde, das die Zahl der Toten und die Zahl der Ankommenden stark reduziert hat, ohne EU-Recht auszusetzen das Asylrecht abzuschaffen, zusammenbricht.
Also Sie glauben,
dann leiden alle. Dann leidet Griechenland, dann leiden die Balkanländer, wo jetzt schon Tausende feststecken. Dann leiden Flüchtlinge, dann werden wieder mehr Menschen ertrinken. Ja. Und am Ende kommen die Leute, die Griechenland erreichen, auch alle nach Deutschland.
Herr Knaus ist angekommen. Sie glauben weiterhin noch an den Grundgedanken des Türkei-Abkommens. Viel Stoff zum Nachdenken. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.
Ein schönes Wochenende, das wünsche ich Ihnen noch. Vielleicht finden Sie ja Zeit zum Schreiben. Dertag@deutschlandfunk.de ist die Adresse. Ich bin Philipp May, bis bald und tschüss.